HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.
Was vor 500 Jahren mit Martin Luther in Wittenberg begann, veränderte die Welt. In Windeseile verbreitete sich die kluge, trotzige und volksnahe Lehre von Reformatoren erst in Europa, dann um den ganzen Erdball. Warum eigentlich? Worin bestand und besteht die Anziehungskraft des evangelischen Glaubens, den heute rund 800 Millionen Menschen praktizieren? Und wie sähe die Welt ohne Luther, ohne den Beitrag des Protestantismus aus? Von Wittenberg in alle Welt. Uwe Birnstein hat sich für Camino in HR2 Kultur mit den globalen Folgen der Reformation beschäftigt.
Wittenberg, die Lutherstadt. Hinter den fünf geschichtsträchtigen Häusern der Kollegienstraße lugen die markanten Türme der Stadtkirche hervor. Ein kalter Wind fegt von der Elbe her über den Altstadtbahnhof in den Luthergarten. Ordentlich, wie in Reih und Glied, wachsen hier hunderte junge Bäume. Ein wenig trostlos wirken die kahlen Äste im Winter und sind doch ein starkes Symbol für den hoffnungsvollen Geist, der hier in Wittenberg vor 500 Jahren wehte. Denn Martin Luther soll einmal gesagt haben, auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt zugrunde geht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Die Bäume, die hier in Wittenberg gepflanzt werden, sind nicht nur ein Zeichen gegen Hoffnungslosigkeit. Sie symbolisieren auch das weltweite Netzwerk der Christen, vor allem der evangelischen Kirchen. Der Lutherische Weltbund, in dem die auf den Reformator Luther zurückgehenden Kirchen der Welt sich zusammengeschlossen haben, hatte die Idee, Kirchen aus aller Welt pflanzen im Vorfeld des großen Reformationsjubiläums einen Baum in Wittenberg und einen bei sich zu Hause. Ein lebendiges Zeichen der Verbundenheit. So kommt es, dass nun schon Lutherbäume in Kamerun und Korea, Chile, Island, Indien und an vielen anderen Orten stehen. In Ländern, die Martin Luther nie besucht hat, ja von deren Existenz er noch nicht einmal wusste. Würde Martin Luther heute durch den nach ihm benannten Garten spazieren und die Schilder vor den Bäumen sehen, er wäre erstaunt.
Ich hab's nie gehört. Wenn da auch Menschen wohnen, dann wäre es aber richtig, dass man das Evangelium zu ihnen bringt. Und wenn das geschehen ist und solche Leute sogar wieder zurück nach Wittenberg kommen, um zu zeigen, dass sie das Evangelium unseres Herrn angenommen haben durch einen solchen Baum, warum nicht?
Es ist, als würde an diesem Wintertag tatsächlich Martin Luther durch Wittenberg gehen. Ein grauhaariger Mann mit Doktorhut und Talar, mit lauter, fester Stimme redend. Seit Jahren trifft man diese Erscheinung in Wittenbergs Gassen, immer forschen Schrittes. Die Wittenberger kennen ihn gut, die Touristen sind bass erstaunt. Unter dem Talar steckt Bernhard Naumann, Kirchmeister der Stadtkirche. Er hat seine Liebe zu Luther entdeckt und kann nun sein schauspielerisches Talent ausleben. Kaum hat er den Talar übergestreift, verändert sich auch seine Stimme. Naumann kennt das Werk und die Persönlichkeit Martin Luthers gut. Er antwortet so, wie Martin Luther einst hätte antworten können. Zum Beispiel auf die Frage, ob er nicht Christoph Kolumbus kenne, den Entdecker Amerikas, der immerhin schon 1492, einige Jahre bevor Luther sein Studium begann, die Horizonte der damals bekannten Welt durchbrach.
Kommt mir nicht damit. Philippus Melanchthon wollte mir hinterbringen, er hatte Korrespondenz, ja, mit den Universitäten in Spanien und Portugal. Hinterbringen wollte er mir, dass es ein Land gäbe jenseits des Ozeans. Ich hab's nie recht wissen wollen, mein Lieber. Wir hatten genug Probleme in Europa.
Martin Luther war nicht gerade welterfahren. Die Landesgrenzen seiner Heimat Sachsen überschritt er nur wenige Male. Seine weiteste Reise führte ihn im Jahr 1509 über die Alpen bis nach Rom. Welche Länder kannte der Reformator denn überhaupt?
Nun, unser gutes christliches Abendland. Natürlich alles, was ihr heute, wie wir damals auch, Europa nannten. bis hin nach Norwegen und Finnland. Natürlich wussten wir auch, dass es weiter südlich, wo die Ungarn wohnen, die Türken gibt, die mit großer Heeresmacht als Ungläubige wollen, uns und unser Europa bedrohen und erobern. Afrika, dass es das gab, wusste ich schon. Aber dass auch dort jetzt Christen sind, zeigt doch nur, dass diese Botschaft diese Kraft hat, Menschen überall zu überzeugen. Und das, wenn es ein wenig auch auf mich kommt, dass es so gekommen ist, will ich gerne als Ehre annehmen.
Immerhin. Die Bewegung, die Martin Luther im Jahr 1517 in der kleinen Stadt Wittenberg in Gang setzte, verbreitete sich ziemlich schnell in aller Herren Länder. Heute fühlen sich über 400 Millionen Menschen weltweit den klassischen Kirchen der Reformation zugehörig, den Lutheranern und den Reformierten. Hinzu kommen rund 600 Millionen Pfingstler, deren Glaube ebenfalls in der Reformationszeit wurzelt. Im heutigen Wittenberg wird man sich dieser Schlüsselstellung erst nach und nach bewusst. Die verschlafene sachsen-anhaltinische Kreisstadt soll der Nabel der evangelischen Welt sein? Das klingt für viele noch immer kühn. Doch es steht ja das große 500-jährige Reformationsjubiläum bevor und wirft seine Schatten voraus. Schon jetzt streifen Touristen aus vielen Ländern durch Wittenberg und besichtigen die Stätten der Reformation. Die Stadtkirche, in der Martin Luther erstmals in deutscher Sprache predigte und in der er heiratete. Die Schlosskirche, in der er seine letzte Ruhe fand. Die Universität, das Haus des Lutherfreundes und Mitreformators Philipp Melanchthon, das erste evangelische Pfarrhaus der Geschichte. Die Werkstätten des Malers Lukas Cranach, der der Reformation ein Gesicht gab. Und das Haus, in dem Martin Luther lebte und arbeitete, mit Gott haderte und seinen Frieden mit ihm fand und in dem er mit Katharina von Bora eine Familie gründete. In dem ehemaligen Augustinerkloster, das nun Lutherhaus heißt, arbeitet heute Stefan Rhein. Er leitet die Stiftung Luther-Gedenkstätten und kommt mit vielen Touristen zusammen, die das Museum im Lutherhaus besichtigen.
Es sind sehr unterschiedliche Reisegruppen. Die meisten kommen aus den USA, dann aus Skandinavien. Und erstaunlich und auch wachsend die Südkoreaner. Sie suchen ihre geistigen Wurzeln. Es sind oft sehr emotionale Besuche. Sie singen in der Lutherstube. Sie atmen Luthers Luft. Sie lassen sich berühren. Es geht um ihre Wurzeln, es geht um ihre Identität. Und sie versichern sich ihrer Identität hier am Ursprungsort der Reformation. Für diese internationalen Gruppen ist Wittenberg nicht ein Geschichtsausflug, sondern es geht um mehr. Es geht um das Persönliche, um die eigenen Wurzeln. Es sind oft sehr tiefgehende Begegnungen, die hier im Lutherhaus stattfinden können.
Wittenberg empfängt die vielen Gäste wie eine Bilderbuchstadt. In der Hauptstraße, die den Ort durchzieht, und am Marktplatz sind die alten Häuser gerade behutsam saniert worden. Der Geist der Geschichte ist allgegenwärtig, vom Mittelalter bis in die jüngste DDR-Vergangenheit. Das Renaissance-Rathaus und viele prächtige Jugendstilhäuser sind steinerne Zeugen früherer Zeiten. Nicht nur das Stadtpanorama lockt viele Gäste an. Stefan Rhein nennt einen weiteren Grund.
Sie kommen, weil sie dankbar sind gegenüber Luther und der Reformation, dankbar sind für die ja auch ganz persönliche Erneuerung des Lebens. Und man spürt oft, dass die Botschaft der Freiheit in diesen Ländern noch einen viel tieferen Sinn hat. Befreiung von Standesschranken, Befreiung auch zur eigenen Sprache. Also sie sind wirklich berührt auch von der Botschaft. Man darf nicht unterschätzen, ein Ausflug nach Wittenberg ist für die meisten ausländischen Gruppen eine Pilgerfahrt. Diese Reise ist von vornherein religiös konnotiert. Aber der Glaube stärkt sich eben auch über die Auseinandersetzung mit den geschichtlichen Wurzeln. Von daher kommt in Wittenberg Glaube und Geschichte zusammen.
Im Lutherhaus finden die internationalen Gäste den historischen Ort, an dem die Botschaft der Befreiung ihren Ausgang nahm. In diesem Gemäuer lebte Luther als Mönch, rang mit dem Glauben, den die Papstkirche damals vermittelte. In durchzweifelten Nächten kämpfte er hier mit seinen Dämonen und sogar mit dem Teufel, bis er schließlich zu der Erkenntnis gelangte, den Ansprüchen Gottes genügen zu wollen, ohne Fehler zu machen, ist aussichtslos. Wer jedoch an Gott glaubt, macht die Erfahrung, mein Leben ist ein Geschenk Gottes. Ich muss nicht erst etwas leisten, sondern lebe allein aus der Gnade Gottes. Martin Luther fühlte sich befreit. Vom Druck, den Geboten Gottes gerecht werden zu müssen, von der Übermacht der Kirche, die sich als einzige Mittlerin zu Gott verstand, und von den weltlichen Mächten, die Gehorsam forderten. Mit bemerkenswertem Selbstbewusstsein stellte sich Luther allen entgegen, die die Freiheit eines Christenmenschen untergraben wollten. Seine Courage beeindruckte viele Menschen in Wittenberg und Umgebung. Die evangelische Botschaft sprach sich in Windeseile auch in anderen Ländern herum und traf auf die große Sehnsucht nach dem Ende der Bevormundung durch Fürsten und Kleriker. Wie konnten denn die reformatorischen Gedanken so schnell in alle Welt getragen werden? Der Reformationsexperte Stefan Rhein.
Wenn man sich das Wittenberg des 16. Jahrhunderts vorstellt, dann muss man es sich als internationale Stadt vorstellen. An keiner deutschen Universität haben so viele Ausländer studiert wie im Wittenberg Luthers und Melanchthons. Dänen, Ungarn, es gab sogar einen Perser hier, also hier traf sich die Welt. Wie international Wittenberg schon im 16. Jahrhundert war, lässt sich vielleicht am besten an Melanchthon sehen. Der schreibt nämlich in einem Brief, dass heute an seinem Tisch 11 verschiedene Sprachen erklangen. Hier trafen sich Franzosen, Italiener, viele Skandinavier, insbesondere Dänen. Besonders die Ungarn lagen Melanchthon am Herzen, denn sie konnten nur ganz wenig Deutsch, sodass sie also auf Latein angewiesen waren. Aber es war hier auch ein Perser zu Gast. Also es war eine internationale Stadt. Von daher ist es ja fast folgerichtig und holt die Reformation quasi wieder ein, wenn auch im 21. Jahrhundert Wittenberg immer internationaler wird und wir wirklich viele ausländische Gäste aus den Vereinigten Staaten, aus Skandinavien, aber auch aus Lateinamerika und von weit her aus Afrika begrüßen können. Wittenberg gehört der Welt, Wittenberg gehört nicht nur Deutschland.
Heute trifft sich die Welt wieder in Wittenberg. Das Besucherbuch des Lutherhauses zeigt Einträge aus Madagaskar und Hongkong, aus Südkorea und Lateinamerika.
Ja, nicht nur an diesem Besucherbuch sieht man, Luther gehört wirklich der Welt. Und einen ganz besonderen Nimbus weltweit hat auch die Lutherstadt Wittenberg. Vor wenigen Wochen zum Reformationstag hat zum Beispiel die kleine evangelisch-lutherische Kirche in Costa Rica ein Wittenbergfest gefeiert. Mit Baumpflanzung, mit einer eigenen Briefmarke, ja, und vor allem auch mit Seminaren zur Rolle der Frau in der Reformation, aber auch in der aktuellen Gesellschaft Costa Ricas. Also man sieht, Luther, das ist nicht nur ein deutsches Ereignis, sondern die Reformation ist in der Tat Weltbürgerin geworden, wie der Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes es mal ausgedrückt hat. Und diese weltweiten Spuren der Reformation, das ist für dich beeindruckend. Die findet man überall, eben nicht nur in Costa Rica.
Wittenberg mausert sich, vor allem weil das große Reformationsjubiläum ansteht, immer mehr zum internationalen Zentrum. Es gibt Tage, an denen Menschen vieler Hautfarben durch die Straßen schlendern. Im Sommer waren es einmal 140 junge Menschen aus Ländern aller Kontinente. Der Lutherische Weltbund hatte sie nach Wittenberg eingeladen. Mit viel Musik wurden sie begrüßt und zogen vors Rathaus, wo sie Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff begrüßte.
Willkommen in Lutherstadt Wittenberg, willkommen in Sachsen-Anhalt. Wir sind auf dem Weg hin zum Jahr 2017, ein ganz wichtiges Jubiläum. Und dass dieses Jubiläum weltweite Bedeutung hat, zeigt sich darin, dass Sie heute hier sind, aus 60 Nationen, aus 80 einzelnen Mitgliedskirchen. Das ist eine wunderbare Zahl und zeigt, dass Christen und Lutheraner überall in der Welt vorzufinden sind und eine globale Struktur darstellen der Schwesterlichkeit und Brüderlichkeit.
10 Tage lang tauschten sich die jungen Menschen darüber aus, wie sie in ihren jeweiligen Heimatländern die Welt verändern, nein, verbessern könnten. Um Gerechtigkeit ging es da und um Klimaschutz, um Frieden und um Hilfe für Flüchtlinge in der Welt. Der evangelische Glaube verpflichte sie dazu, mit der Erde verantwortlich umzugehen, beschrieben die Jugendlichen ihre Haltung und feierten nebenher ganz unbefangen ihren christlichen Glauben in lutherischer Version. Sie tanzten und sangen das Erkennungslied der Reformation »Ein feste Burg ist unser Gott«. Und zwar in sehr exotischen Sprachen, auf Filipino und Tamil, Koreanisch und Burmesisch und Tokpisin.
Wittenberg verbindet mit der ganzen Welt, dass von hier eine Botschaft ausging, die, meine ich, die Welt auch verändert hat. Der Mensch ist in Glaubens- und Gewissensfragen frei. Das war ein revolutionärer Gedanke im 16. Jahrhundert, aber das bleibt eine Herausforderung auch im 21. Jahrhundert.
Margot Käßmann kennt sich aus, in Luthers Werk wie in der Welt. Jahrelang besuchte die Theologin im Auftrag des Ökumenischen Rates der Kirchen evangelische Kirchen in allen Erdteilen. Dort hat sie erfahren, welch befreiende Wirkung die reformatorische Botschaft für die Menschen haben kann.
Ich habe vor allen Dingen in Indien erlebt, dass Menschen sagen, dass jeder Mensch gleich ist, dass durch die Taufe jeder Priester, Bischof, Papst ist. Das ist ja ein sehr unhierarchischer Gedanke, der übrigens auch für Frauen gilt. Das ist ungeheuer befreiend, etwa in einer Kastengesellschaft, wo der Platz des Menschen in der Gesellschaft durch die Geburt schon vorgegeben ist. Und das Luthertum nun gerade sagt, es gibt nicht eine solche Hierarchie, das begeistert viele Menschen.
Seit 4 Jahren ist Margot Käßmann nun als Botschafterin unterwegs, in Deutschland, Europa und auf der ganzen Welt. Ihr Titel ist lang und klingt diplomatisch. Botschafterin der Evangelischen Kirche in Deutschland für das Reformationsjubiläum 2017. Ob in Luxemburg oder Los Angeles, in Zürich oder Tokio, überall trifft sie auf evangelische Christen und Kirchen.
Bei den Lutheranern waren es sehr oft die Missionsgesellschaften, die das lutherische Christentum etwa nach Tansania gebracht haben. Die Mission spielte eine große Rolle. Ich nehme mal das Hermannsburger Missionswerk von Louis Harms, der Lutheraner, der junge Missionare beispielsweise nach Südafrika und nach Äthiopien geschickt hat. In Äthiopien gibt es heute die am schnellsten wachsende lutherische Kirche der Welt, die Mekane-Jesus-Kirche.
Freiheit und Bildung sind die reformatorischen Haltungen, die den Menschen weltweit imponieren, ist Margot Käßmanns Erfahrung. Aber wie ist es im Umkehrschluss? In unfreien und autoritären Staaten erfahren Menschen den evangelischen Glauben als besonders hilfreich und befreiend. Bei uns im demokratischen und wohlhabenden Deutschland hingegen wenden sich Menschen zu Tausenden auch von den evangelischen Kirchen ab. Der christliche Glaube sage ihnen nichts mehr. Gibt es da einen Zusammenhang? Mit dieser Frage beschäftigt sich Alf Christoffersen. Er ist Studienleiter an der Evangelischen Akademie in Wittenberg. Die traditionelle Bildungseinrichtung zwischen Luthergarten und Schlosskirche ist Ziel vieler Wissenschaftler und Neugieriger aus aller Welt.
Es ist vielleicht ein bisschen zynisch zu sagen, dass diejenigen, die in Unterdrückungssystemen leben, eine gesteigerte Form der Spiritualität an den Tag legen oder ein vertieftes Glaubensbekenntnis. Die Aufgabe des Menschen in der Gegenwart, gerade innerhalb demokratischer Verfasstheiten, wo eigentlich alles gesagt werden kann und alles getan werden kann, wenn es sich innerhalb des demokratischen Grundkonsenses bewegt, ist aus meiner Sicht die, dass viele doch wieder dahin kommen sollten, sich auch tatsächlich mal nicht nur mit sich selbst und ihren Befindlichkeiten auseinanderzusetzen, sondern mit der reichen Tradition, die sie haben, mit dem reichen Bildungsgut, das existiert, mit der reichen Überlieferung auch an Formen, den Staat zu verstehen, die Gesellschaft zu gestalten. Und das als Aufgabe zu betrachten, sich auch gestaltend eben in dieses Gemeinwesen hineinzubegeben. Weil eine Individualisierung, die letztlich die Gruppe hinter sich lässt, darauf hinausläuft, dass der Mensch womöglich immer nur noch bei sich selbst ankommt und gar nicht mehr sieht, was es eigentlich neben der eigenen Person noch gibt. Und das läuft letztlich auf eine Verkümmerung auch eigener Möglichkeiten hinaus.
Gäbe es den evangelischen Glauben nicht, der Welt würde viel fehlen, ist Studienleiter Alf Christoffersen überzeugt. Zum Beispiel eine Kraft, die immer wieder auf Erneuerung pocht.
Positiv gewandt würde ihr fehlen, dass es Streitlust gibt bei ganz unterschiedlichen Perspektiven und Haltungen, dass es etwas nicht gibt, was sich gezielt immer wieder selbst versucht zu erneuern bei gleichzeitigem Vollzug einer Traditionsbindung und Rückbindung an die biblische Überlieferung. Und es würden der Welt sehr viele Personen fehlen, die in ihrer ganz eigenen und auch oft genialen Auseinandersetzung mit christlicher Überlieferung etwas sehr Eigenständiges und Unverwechselbares geliefert haben.
Aber ist das überhaupt denkbar, die Welt ohne Luther? Was, wenn Luther nicht gelebt hätte? Wäre dann die Reformation gescheitert und hätte die Welt einen anderen Lauf genommen? Margot Käßmann.
Jede Bewegung braucht einen Zündfunken. Und wir können sagen, die Reformation war im Gange. Es gab ganz viele Reformbewegungen. Es war klar, die Kirche muss sich reformieren. Und dann war Martin Luther nun der Mensch, der das verkörpert hat, weil er das Charisma hatte, diese Botschaft weiterzutragen. Ich nehme an, es wäre auch ohne Martin Luther zur Reformation gekommen, weil Reform auf der Tagesordnung stand, aber vielleicht nicht auf diese Weise und nicht mit dieser Begeisterung, die er offensichtlich als Person vermitteln konnte.
Mit wehendem Talar eilt Lutherdubel Bernhard Naumann durch den Luthergarten. Ganz in seine Rolle vertieft, bleibt er vor dem einen oder anderen Baum stehen, studiert die Schilder, auf denen zu lesen ist, aus welchen Ländern die Menschen kamen, die den Baum gepflanzt haben.
Also mir soll es recht sein, wenn Sie sich hier zusammenfinden. Ja, in Wittenberg, von dem zumindest die Form des Evangeliums zu predigen von mir ausgegangen ist. Wenn Sie zurückkommen nach Wittenberg und Ihre verschiedenen Erfahrungen mitbringen, ja, wie Sie bei sich Gottesdienst feiern, in Nord, in Süd, in Ost, in West. Man darf den Herrn in unterschiedlicher Weise loben. Ich habe eine Gottesdienstordnung zu Wittenberg gemacht, die muss nicht überall gelten. Jede Gemeinde darf selber entscheiden. Ein paar Dinge gibt es, die müssen sein, aber ansonsten, je bunter und je vielfältiger die Stimmen sind, die den Herrn loben, desto mehr wird er sich freuen. Das bin ich sicher.
Von Wittenberg in alle Welt. Die globalen Folgen der Reformation. Sie hörten eine Sendung von Uwe Birnstein.